Diese Woche im Freitagsökonomen beschäftige ich mich wieder mit den Knappheiten auf den Weltmärkten. Wir sprechen natürlich über die Ampel. Und mit wem spreche ich darüber? Ich spreche darüber mit Thorsten Rössing. Allerdings reden wir eigentlich gar nicht über die Ampel, nur so am Rande, sondern wir reden über Erregungswellen und Emotionsgewitter in den sozialen Medien und was das mit deren Geschäftsmodellen zu tun hat. Und warum rede ich jetzt über die Ampel vorne? Naja, Politik spielt sich viel in den sozialen Medien ab und die Ampel ist auf den sozialen Medien erstaunlich still. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Auch diese Woche steht im Zeichen der Knappheit. Das merken wir an der Tankstelle, das merken wir, wenn wir die Ölheizung befüllen wollen. Das merken wir, wenn wir mit Schrecken auf die Gaspreise schauen und uns ausrechnen, was ein kalter Winter dieses Jahr kosten könnte. Und wir merken es, dass die Sonne deutlich früher untergeht, auch Sonnenlicht, Tageslicht wird knapp. Ist das ein Grund für schlechte Laune? Ich sage nein, das ist einfach Ökonomie, das ist spannend und kann sehr viel Spaß machen. Beschäftigen wir uns ein bisschen mit Knappheiten. Es gab diese Woche den Vorschlag von unserem Verkehrsminister Andreas Scheuer, der Staat müsse jetzt unbedingt die Benzin- und Dieselpreise deckeln, das sei ja alles nicht mehr tragbar. Insbesondere für Leute, die auf das Auto angewiesen sind. Und ja, mich ärgert es selber, wenn ich an der Tankstelle viel bezahlen muss. Allerdings wird eine Preiskontrolle daran überhaupt nichts ändern. Denn Preise sind ja der Ausdruck von Knappheit. Preise sind die Wirkung von Knappheit und nicht deren Ursache. Wenn wir die Preise anpassen, ändert das nichts daran, dass Benzin oder Diesel oder Heizöl oder Gas, dass das knapp ist, dass es davon gerade zu wenig gibt im Verhältnis dazu, wie hoch die Nachfrage ist. Es gibt gerade sehr viele Menschen auf der Welt, die fossile Brennstoffe kaufen wollen und die Produktion ist halt nicht hinterhergekommen. Das heißt, es gibt relativ wenig davon, was man verkaufen kann und ist der Preis eben hoch. Und wenn wir hier anfangen, die Preise zu regulieren, dann ändert das an diesem Problem genau 0,0. Gar nichts, sondern ökonomisch gesehen schadet es eher, weil der Preis die Informationsfunktion verliert. Wir sehen gerade, dass fossile Brennstoffe knapp werden und ehrlich gesagt finden wir das ja auch alle ganz gut, weil es die Anreize dann in den Verbraucherländern steigen, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und diese Anreize sollte man ja nicht unbedingt kaputt machen. Außerdem führen solche Preiskontrollen oft zu, sagen wir mal sagen, nicht besonders tollen Ergebnissen. Denn was ist in der Geschichte passiert, wenn wir lebensnotwendige Güter preislich festgelegt haben? Also erstens werden sie rationiert. Ja, das heißt, an der Tankstelle ist halt nicht kein Benzin mehr da, wenn man hinkommt. In dem Marktsystem ist es so, dann steigt der Preis halt so hoch, dass nur noch Leute tanken, wenn sie wirklich tanken müssen. Und das führt dann dazu, dass das Benzin an der Tankstelle immer noch da ist, wenn ich unbedingt welches brauche. Wenn es um Rationierung geht, wenn wir sagen, wir geben so und so viel Liter pro Woche ab zu einem bestimmten Preis an eine bestimmte Person, dann ist nicht gesagt, dass die Leute, die das Benzin am dringendsten brauchen, es dann auch bekommen. Und dazu kommt dann noch, dass solche Modelle oft dazu führen, dass diese Güter dann einfach auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden, also unter der Hand. Das könnte man sich so vorstellen, dass dann ein Tankstellenbesitzer sagt, naja, komm mal mit, die Tankstelle, die Zapfsäule ist zwar leer, aber ich habe hinter Haus, habe ich noch ein paar Kanister, da kann ich dann noch einen von abgeben, aber das ist dann natürlich teurer und das ist nicht effizient. Das führt dazu, dass die Transaktion teurer wird, dass es umständlicher wird, dass die Preisfunktion verloren geht und deswegen ist es Unsinn. Haben deshalb Leute Unrecht, die auf die sozialen Folgen von hohen Energiepreisen hinweisen, die auf die sozialen Folgen von der hohen Inflation hinweisen, die wir gerade sehen? Nein, natürlich haben die nicht Unrecht. Die haben Recht, Inflation ist ein soziales Problem, steigende Preise sind vor allem schwierig für Leute, die wenig Geld haben. Aber es ist doch besser, wenn wir diese Informationsfunktion des Preises beibehalten und die ganze Sache dann eher über Transfers regeln, das heißt ärmeren Haushalten einfach höhere Einkommen zahlen. Das geht zum Beispiel über das Energiegeld oder das Wohngeld. Da hat der Sozialstaat viele Instrumente in Deutschland, um das auszugleichen. Und das ist der deutlich bessere Weg, weil wir so die Informationskraft des Preises beibehalten und die Lenkungswirkung ebenfalls beibehalten. Wobei Einschub, das Energiegeld selbst, das gibt es noch gar nicht, aber das ist ein Vorschlag der Grünen, dass die Aufkommen, die aus der Besteuerung von CO2-Emissionen resultieren, wenn der Staat CO2-Emissionen besteuert, dann hat er ja Einnahmen, dass die einfach eins zu eins an die Bürger zurückgegeben werden, zum Beispiel in Form eines Energiegelds. Und da ärmere Haushalte mehr Energie verbrauchen, könnte man über diesen Weg sogar einen sozialen Ausgleich vornehmen für die höheren Energiepreise. Das ist noch nicht beschlossen, das ist also noch nicht im Instrumentenkasten des deutschen Sozialstaats drin, aber wir sehen an der Stelle, man kann Klimaschutz, Ökonomie und Soziales zusammendenken. Aber können wir darauf vertrauen, dass der Preis für hohe fossile Brennstoffe tatsächlich eine ökologisch positive Wirkung hat? Die Antwort darauf ist, eine typische Ökonomenantwort, das kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie wir uns als Verbraucherländer verhalten und es kommt darauf an, was die Produzentenländer machen. Für uns als Verbraucherländer sind die hohen Öl- und Gaspreise tatsächlich ein Anreiz, uns zu überlegen, ob wir Energie nicht aus anderen Quellen, aus günstigeren Quellen bekommen können. Und erneuerbare Energiequellen sind insgesamt gesehen sehr günstig. Die Sonne scheint einfach umsonst, nur halt nicht dann, wenn wir die Energie brauchen. Also vor allem abends, nachts und im Winter. Aber da gibt es ja Möglichkeiten der Speicherung, die auch immer besser werden. Und Solarenergie, genauso wie Windkraft, sind tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel günstiger geworden. Und ein hoher Ölpreis trägt dann dazu bei, dass die Preisdifferenz zwischen fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien zunimmt. Naja, und dann lohnen sich halt Investitionen in erneuerbare Energieträger. Das ist die Sicht aus den Verbraucherländern. Es gibt ja aber auch die Länder, die fossile Brennstoffe abbauen, die fördern, raffinieren und verkaufen. Und bei denen ist es ein bisschen anders. Bei denen führen hohe Preise dazu, dass es sich lohnt, neue Quellen zu erschließen oder stillgelegte Depots fossiler Brennstoffe wieder aufzumachen, um die Produktion zu vergrößern. Und das wiederum hätte natürlich einen negativen Umwelteffekt, weil wir dann mehr von diesem Zeug auf den Weltmärkten sehen, dann wird mehr davon gekauft und dann wird es auch stärker verbraucht. Welcher der beiden Effekte jetzt überwiegt, ist offen. Was wir allerdings wissen, ist, dass hohe Energiepreise bei fossilen Brennstoffen natürlich dazu führen, dass wir versuchen, weniger davon zu verbrauchen. Das wissen wir. Wir müssen allerdings das Preissystem für fossile Brennstoffe schon so ausgestalten, dass die Produzenten der fossilen Brennstoffe nicht davon profitieren, dass Benzin, Diesel, Gas oder andere Brennstoffe, dass die teuer sind. Und deswegen muss man da was draufschlagen, ja, irgendeine Form von Gebühr oder was anderes. Wir nennen das dann CO2-Steuer oder einen CO2-Preis, der aus einer Mengenbeschränkung aus dem Emissionshandel resultiert. Aber auch da ist es so, dass die Förderer von fossilen Energien nicht davon profitieren, dass der Preis hoch ist. Und das System haben wir noch nicht. Das brauchen wir aber. Und wenn es kommt, dann ist leider die schlechte Nachricht, dann wird die Nutzung fossiler Brennstoffe noch teurer. Die gute Nachricht ist, der Umstieg auf neue erneuerbare Energien und klimafreundliche Technologien lohnt sich dann umso stärker. Und ich bin mir sehr sicher, dass gerade bei den Sondierungsgesprächen zur Ampel und den, denke ich mal, daraus folgenden Koalitionsverhandlungen solche Überlegungen ein sehr großes Thema sein werden. Doch bevor wir zur Ampel und dem Stand der Koalitionsverhandlungen bzw. der Sondierung über die Koalitionsverhandlungen kommen, noch kurz zu den Nobelpreisen für Wirtschaft. Ich weiß, das ist kein richtiger Nobelpreis, sondern es ist der Preis der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel oder auch einfach gesagt der Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Der ging dieses Jahr an Ökonomen, die sich tatsächlich mit der Wirkung von Preisen auf Mengen beschäftigt haben, beziehungsweise von der Preissteuerung auf Mengen. David Card, der die erste Hälfte bekommen hat, der ist ein Armuts- und Arbeitsmarktforscher, und der hat sich gefragt, wie wirkt denn der Mindestlohn auf Beschäftigung? Das ist ein altes Thema in der Ökonomie. Und ähnlich wie bei den Benzinpreisen dachte man, naja, wenn man den Preis für Arbeit reguliert, einen Mindestpreis setzt, dann hat das Auswirkungen auf den Markt, die nicht gut sind. Also wenn der Mindestlohn zu hoch ist, dann entsteht Arbeitslosigkeit. Also muss eine Anhebung des Mindestlohns eigentlich immer zur Arbeitslosigkeit führen, weil die Wirtschaftstheorie normalerweise davon ausgeht, dass Arbeitnehmer nach ihrer Produktivität bezahlt werden, also danach, was sie einem Arbeitgeber zusätzlich an Leistung bringen. Und wenn die mehr verdienen müssen, staatlicherseits wegen des Mindestlohns, als sie an Produktivität für den Arbeitgeber hinzuverdienen, dann wird der Arbeitgeber denen einfach keinen Job geben und dann steigt die Arbeitslosigkeit. David Card hat sich überlegt, wie kann man das denn jetzt eigentlich mal messen? Können wir herausfinden, ob diese Ursache-Wirkungsbeziehung, wie sie von den theoretischen Modellen vorgeschlagen wird, ob es die überhaupt gibt? Und er hat dann methodische Verfahren entwickelt, mit denen das ging. Er hat mit einem Kollegen rausgefunden und er bemerkt, dass in einem amerikanischen Bundesstaat der Mindestlohn angestiegen ist, in einem direkt daneben liegenden nicht. Und dann haben sie sich Daten von Fast-Food-Restaurants besorgt und geguckt, ob der steigende Mindestlohn in dem einen Staat, in dem der Mindestlohn erhöht wurde, zu einer höheren Arbeitslosigkeit bei diesen Fastfood-Mitarbeitern geführt hat, also ob es da weniger Stellen in diesem Fastfood-Bereich gab, und haben das dann verglichen mit dem Bundesstaat, in dem es keine Mindestlohnerhöhung gab. Also sie haben dann geschaut, ob die Stellen bei den Fastfood-Betreibern in dem Staat ohne Mindestlohn, wie die sich verändert haben, und haben diese zwei Entwicklungen miteinander verglichen. Und so kann man dann Ursache und Wirkung sehen. Tatsächlich hat er herausgefunden, dass der höhere Mindestlohn in diesem Staat, der den Mindestlohn erhöht hat, nicht dazu geführt hat, dass weniger Menschen in den betrachteten Unternehmen beschäftigt wurden, sondern sogar mehr. Und damit hat er ein Ergebnis erzielt, das kontraintuitiv war und vor allem den Modellen der Wirtschaftstheorie nicht so hundertprozentig und sofort im Einklang stand. Die Ursache ist, dass es auf manchen Arbeitsmärkten ein sogenanntes Monopson gibt, also ein Nachfragermonopol. Und da gibt es nicht viele Arbeitgeber. Die Arbeitgeber haben dann Marktmacht über die Arbeitnehmer und bieten denen halt sogar Löhne unterhalb ihrer Produktivität an. Und wenn das der Fall ist, dann kann ein höherer Mindestlohn tatsächlich dazu führen, dass Menschen mehr verdienen, ohne dass sie ihren Job verlieren. Und das ist ein gutes Ergebnis. Allerdings kann man das nicht immer verallgemeinern. Ein Mindestlohn von 100 Euro würde mit Sicherheit zu Arbeitslosigkeit führen. Also 100 Euro pro Stunde, weil sich das nur sehr wenige Unternehmen leisten könnten und die würden dann einfach nicht produzieren und aus dem Markt ausscheiden. Insofern ist es immer eine Frage, wie hoch ist der und wie sind die Marktangelegenheiten, wie ist die Marktstruktur. Aber ein sehr verdienter Nobelpreis. Die andere Hälfte ging an Joshua Angrist und die Niederländer Guido W. Imbens von Stanford, während John Angrist ist am MIT in Cambridge, und von John Angrist habe ich auch schon Bücher gelesen. John Angrist hat diese Methodik, dass man versucht, in den Daten Ursache- und Wirkungsbeziehungen herauszufinden, hat sich sehr stark damit beschäftigt, genauso wie der Imbens. Und John Angrist hat ein super Buch geschrieben, das heißt Mastering Metrics, wo er mit vielen Kung-Fu-Geschichten und Metaphern erzählt, wie der Pfad von Ursache zu Wirkung aussieht, wie man aus Daten Ursache- und Wirkungsbeziehungen herausarbeiten kann. Ist interessierten Lesern absolut empfohlen, allerdings sollte man vielleicht vorher eine Einführung in die Statistik gehört haben. Ziemlich sicher bei Ursache und Wirkung sind sich die deutschen Konjunkturforscher. Es gibt jedes Jahr eine Gemeinschaftsdiagnose der größten und wichtigsten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute. Das bekannteste ist das IFO-Institut in München, aber auch das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ist dabei, das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung und viele andere. Da arbeiten renommierte Wissenschaftler und das sind die großen Prognoseeinrichtungen, wenn es darum geht, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Die haben da sehr komplexe Modelle. Und die haben ihre Prognose für das kommende Jahr revidiert. Statt 3,7% wird die Volkswirtschaft im nächsten Jahr ihrer Ansicht nach nur um 2,4% wachsen. Und hier sind Ursache und Wirkung ziemlich klar. Das liegt an den eingangs beschriebenen Knappheiten auf den Rohstoffmärkten und Chipmangel und an den hohen Energiepreisen. Die gute Nachricht ist, die Forscher gehen davon aus, dass das alles nur vorübergehend ist und dass die deutsche Wirtschaft dann im kommenden Jahr deutlich wieder anziehen wird. Also in 2023 dürfte es dann wieder deutlich mehr werden. Die Erholung ist also nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Ja, was ist bei der Ampel los? Man hört zurzeit nicht viel. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, denn das heißt, dass die teilnehmenden Sondierungspartner die Medien nicht benutzen, um Druck auf die Verhandlungen auszuüben oder die Verhandlungen zu beeinflussen. Das ist ein gutes Zeichen, denn das geht auch anders. Das kennen wir noch von vor 4 Jahren aus den Jamaika-Sondierungen, wo sehr viel durchgestochen wurde an Journalisten. Warum machen das Politiker oder warum machen das Verhandler? Na, weil die denken, dass dadurch, dass sie Informationen weitergeben, dass der Druck aufgebaut wird, dass die Informationen zu den eigenen Leuten zur Basis gelangt, die dann wiederum bei den Vorsitzenden anrufen oder den E-Mails schreiben und sagen, was verhandelt ihr denn da? So geht es für uns aber auf gar keinen Fall. Und das stört dann natürlich die Verhandlungen massiv. Insofern glaube ich, es ist ein gutes Zeichen, dass wir bei der Ampel solche Dinge nicht sehen, dass nichts durchgestochen wird, auch nicht an Twitter oder Facebook oder andere soziale Medien, ne? Mit Ausnahme eines schicken Twitter-Fotos oder einiger schicker Fotos, die über Twitter viral gingen von den Sondierern, insbesondere von Grünen und FDP. Die zwei, Grünen und FDP, scheinen sich in den Sondierungen doch ganz gut zu verstehen. Auch das, finde ich, ist keine Überraschung, denn im Grunde sind es zwei Parteien, die sich ähnlicher sind, als sie oft denken. Sie stammen beide eher aus dem bürgerlichen Milieu. Die Grünen, das sind eher Bürgerliche, die einen Hang zu einer eher linken Weltanschauung haben. Die FDP, das sind bürgerliche Wähler, die eher ein liberales Weltbild haben, also mehr auf Eigenverantwortung setzen und mehr auf Individualismus, während die Grünen auch stärker den Staat gut finden und deswegen Kollektivismus, also gemeinschaftliches, staatliches Handeln als überlegen ansehen. In beiden Fällen geht es aber doch darum, dass man versucht, die Zukunft zu gestalten und dass für beide Parteien jeweils auf ein bisschen andere Art und Weise Nachhaltigkeit wichtig ist. Die Grünen natürlich viel, viel, sehr, sehr stark die Nachhaltigkeit der Ökologie, die Nachhaltigkeit im Sozialen und der FDP auch die Nachhaltigkeit in der Ökologie, allerdings auf einem ganz anderen Weg, halt nicht staatlich, sondern mehr über individuelle Handlungen, aber eben vor allem auch die Nachhaltigkeit im Wirtschaftlichen. Die zwei haben übrigens auch ganz ähnliche Wählerstrukturen, das sieht man schon alleine daran, dass vor allem junge Leute FDP und Grüne wählen, aber auch sonst sind das eher Wähler. Es ist eher eine Wählerklientel, die eher urban ist, die nicht so stark ist bei den älteren Generationen und die, ja, insgesamt kann man sagen, die Mitte der Gesellschaft abbilden. Quick and dirty update, die Ampel hat jetzt tatsächlich ein Sondierungspapier vorgelegt, empfiehlt die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Und wenn man sich das so überschlägig durchliest, erkennt man ganz deutlich, dass dieses Programm Nachhaltigkeit zum Thema hat. Und zwar nicht nur bei der Ökologie, da natürlich auch Kohleausstieg soll vorgezogen werden, bis 2035 keine CO2-produzierenden Verbrenner mehr und vieles mehr, sondern dass auch das Soziale im Vordergrund steht, Mindestlohn 12 Euro, bessere Bezahlung und attraktivere Jobs in der Pflege. Und natürlich auch die ökonomische Nachhaltigkeit steht in diesem Programm. Und das sieht man besonders daran, dass sich die Koalitionäre, die zukünftigen, schon im Vorfeld darauf verständigt haben, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommen soll und dass die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Insgesamt sieht es nach einem sehr, sehr vernünftigen Kompromiss aus. Ich werde mir das genau angucken, die Entwicklung verfolgen und natürlich dann im Freitagsökonom meinen Senf dazu geben. Bis dahin und jetzt zurück zur Erregungsökonomie. Dass wir inzwischen in vielen Bereichen so wahnsinnig transparent sind oder meinen, dass es transparent wäre, liegt natürlich an den sozialen Medien. In früheren Zeiten war das alles, lief das alles anders, etwas beschaulicher. Da hatten Politiker keinen direkten Draht zu den Bürgern, sondern es gab immer irgendeinen Gatekeeper, einen Journalisten, den man überzeugen musste, was in der Zeitung zu schreiben, einen Fernsehredakteur, den man überzeugen musste, einen Beitrag zu senden, Radioredakteure, die überzeugt werden mussten, Beiträge über einen Politiker, eine Partei, eine Politikerin oder über Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu machen. Da stand also immer jemand zwischen den Bürgern, zwischen der Bevölkerung und den Verantwortungsträgern. Das hat sich durch Twitter fundamental geändert. Nicht nur durch Twitter, sondern natürlich auch durch die anderen sozialen Medien. Da können Politiker jetzt direkt mit den Bürgern kommunizieren. Und deswegen ist das auch eine Versuchung, der Politiker nicht widerstehen können. Auch wenn das gewisse Nachteile hat, über die ich jetzt gleich reden will.
Ja, und damit wir diese Maschine soziale Medien besser verstehen, unterhalte ich mich mit Thorsten. Thorsten ist Experte für alle Formen von Medien, auch für soziale Medien, für die Erregungsmechanismen, die da ablaufen, für die Krisen, die daraus entstehen können. Und er versteht auch was von Geschäftsmodellen. Thorsten, erklär uns, wie funktionieren soziale Medien?
Ehrlich gesagt, eine sehr allgemeine Frage. Also Erregungswellen innerhalb von sozialen Medien funktionieren in der Regel in gewissen sozialen Gruppen. Und zwar meistens diejenigen, die ähnlich sind. Das heißt, ich interessiere mich, das ist ja auch im besten Falle sozusagen im Sinne des Marketings gar nicht blöd, wenn ich mich, keine Ahnung, für die Zucht von Kurzhaar-Dackeln interessiere, dann bekomme ich dann halt auch entsprechenden Content angezeigt. Und das ist ja auch gut, somit haben wir eine zielgenaue Vermarktung auf Interessengruppen. Somit vermeide ich Streuverluste beispielsweise in Marketingmechanismen. Ich muss halt nicht plakatieren für alle, sondern ich kriege nur die Zielgruppe, von der ich vermute, dass sie sich tatsächlich auch für das Thema interessieren. Das ist gerade bei einer sehr diversen Wirtschaft natürlich sehr wichtig, bei einer ausdifferenzierten Produkt, immer mehr ausdifferenzierten Produktkategorien führt das eben dazu, dass ich sehr gut targeten kann. Gleiches ist aber eben genau der gleiche Mechanismus, ist eben auch komplex in Debatten, weil in Debatten, wenn ich sie auf sozialen Medien mache, dann wird immer am Ende von den sozialen Medien, beispielsweise von Facebook, sehr gut durch den Algorithmus einfach eine Wahrscheinlichkeit meine Interaktion zugrunde gelegt. Das heißt, entweder rege ich mich wahnsinnig auf oder ich bin wahnsinniger Fan von etwas. Und je stärker ich interagiere, desto eher bekomme ich vergleichbare Inhalte angezeigt. Also welche, die mich aufregen oder die ich total toll finde. Das heißt, in jedem Fall, wenn ich die Schwelle überschreite, hin zu einem Kommentar. Deswegen bilden soziale Medien nie eine reale Debatte ab, sondern eigentlich immer erst die, die eine gewisse Emotionalität überschritten haben. Weil sehr viele unemotionale Rezipienten gar nicht interagieren mit der Plattform und das kann die Plattform nicht messen.
Gut, es ist also tatsächlich so, die Plattformen versuchen solche Erregungen gezielt zu erzeugen, weil sie dann Konsumentengruppen besser ansprechen können. Aber was macht das jetzt aus deiner Sicht mit dem öffentlichen Debattenraum? Führt das zu mehr Polarisierung? Führt das dazu, dass wir einen viel größeren Confirmation Bias haben, als das früher der Fall war? Führt das zu viel stärkeren selektiven Wahrnehmungen und damit dann halt auch zu deutlich polarisierenderen Meinungen, Positionen und Parteien?
Ja, exakt das. Also das ist genau der Punkt. Ich habe eine stärkere, also die Polarisierung entsteht, wie gesagt, dadurch, dass ich eine relativ einfache Messgröße habe. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich immer wieder interagiere, wird meine Timeline modifiziert. Und zwar dahingehend, dass ich sozusagen, wird mir immer wieder Dinge angezeigt, mit denen ich dann im Zweifel interagiere. Es sind auch viel, viel mehr Messgrößen, als man denkt. Also Interaktion bedeutet heutzutage nicht nur, dass ich ein Like gebe oder irgendeine andere Emotion. Facebook hatte das ja dann irgendwann in 6 verschiedene Emotionen aufgesplittet, sondern ich bekomme viel, viel mehr Messdaten. Also beispielsweise bei Instagram ist wesentliche Werbedaten sind nicht nur Interaktionen oder ich habe irgendwie eine Conversation Rate, die dann bedeutet, okay, ich klicke irgendwas an und bestelle irgendetwas, sondern es reicht auch, wenn ich eine gewisse Zeit auf einem Bild hängen bleibe beispielsweise. Also sogenannte Scroll-Stopper oder ähnliches. Das sind schon Daten, mit denen gearbeitet wird und die ich messen kann und deshalb natürlich verschiedene Inhalte platzieren kann. Das bedeutet auch, dass ich natürlich die sozialen Medien sehr viel zielgerichteter nutzen kann, um populistische Themen zu spielen, um die reinzubringen, um über die über das Aufregen darüber, das wird eben dadurch verstärkt und ist viel, viel besser erkennbar und gibt auch im Sinne, sag ich mal, einer vernünftigen Datenerfassung tatsächlich einen viel, viel besseren Datenpool her, als, sag ich mal, eine Debatte, die vielleicht relativ sachlich ist. Dementsprechend führt eine Emotionalisierung dazu. Ich habe mehr Interaktionsmessbarkeit und kann diese Interaktionen dann auch letztlich verarbeiten in den Platzierungsalgorithmen, die darin verbunden sind. Die Medien sind da unterschiedlich, muss man sagen. Mhm. Also die haben unterschiedliche Präferenzen. Facebook zum Beispiel hat kürzlich gerade im politischen Campaigning einige Einschränkungen gemacht, sie aber dann relativ kurz nach dem Sturm aufs Kapitol dann wieder aufgehoben. Und das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich, wie die einzelnen Konzerne damit umgehen.
Das heißt ja aber, wir haben zwei grundsätzliche Parteien, die davon der Erregung profitieren. Das sind die Plattformen, die dadurch mehr Traffic haben, die User besser kennen, mhm. besser Werbung machen mhm. können. Und wir haben die Erreger auf den Plattformen, also diejenigen, die diese Plattform nutzen, um für sich selber zu werben oder für ihre Positionen zu werben, die also diese Erregung produzieren. Und die verfolgen doch auch ein Geschäftsmodell. Oder die tun das aus einem gewissen Anreiz heraus. Was ist so deine Erfahrung? Wie ist so ein typischer Social-Media-Nutzer, der sich da so eine Followerschaft aufbaut und dann anfängt, polarisierend tätig zu werden?
Na, wir müssen hier bei zwei Mechanismen unterscheiden. Das eine ist sozusagen das schnelle Anreizmodell, was eben, wie gesagt, diese Interaktionsraten nach oben bringt durch Emotionalisierung und durch Aufregen. Das schaffe ich in relativ breiten Medien, wie beispielsweise Facebook, Instagram oder Vergleichbares, die auch sehr stark auf dem Sharen zum Beispiel basiert sind. TikTok beispielsweise ist quasi das Geschäftsmodell ist rein auf Sharing ausgerichtet, weil letztlich ja verschiedene Trends, die durch TikTok durchgehen, ja immer wieder repliziert werden und das Grundprinzip dieser Plattform ist. Bei Twitter hingegen ist es beispielsweise von Land zu Land unterschiedlich und wenn ich in Deutschland eine Kampagne fahren möchte, dann mache ich das vielleicht nicht auf Facebook, weil das ist auch ehrlich gesagt mittlerweile ein ziemliches altes Medium geworden mit einer relativ alten Zielgruppe. Und wenn ich in Twitter aktiv bin und das sehr gut für mich nutzen kann, dann schaffe ich es vielleicht auch, längerfristige Debatten zu formen. Sehr gut hat man das beispielsweise bei den politischen Parteien jetzt gesehen, wie die unterschiedlichen Medien genutzt haben. Und der absolute Twitter-King war die SPD. Die haben es geschafft, einige Debatten anzuregen, die dann auch tatsächlich sich nach und nach verfestigt haben. Sie haben sehr gut verstanden, dass es eine Kopplung aus Videoinhalten und Twitter funktioniert, dass diese Inhalte geteilt werden. Ja, also diese Laschet-Lacht-Thematik oder auch noch andere Ausschnitte hat das Campaigning-Team von der SPD sehr, sehr gut eingesetzt. Und sie wussten auch, und das ist eine Eigenheit, die wir in Twitter Deutschland haben, dass Twitter am Ende ein Medium tatsächlich ist, wo sehr, sehr viele gut vernetzte Leute sind, sehr viele Journalisten und dass dann im Zweifel damit auch Debatten getriggert werden können, die sich dann auch in die klassischen Medien fortsetzen und nicht nur Binnen-Social-Media-Debatten sind, was sehr häufig passiert, wenn nicht abgeschlossene Gruppen oder soziale Kreise beispielsweise in dem, sagen wir mal, AfD-nahen Universum auf Facebook habe. Dann bleibt das häufig in einer Subkultur drin oder in sozusagen einer Echo-Chamber. Auf Twitter habe ich die Chance, dass ich crossmediale Multiplikatoren finde, also sprich Journalisten, die dann in ihren Redaktionen überlegen, wie sie daraus News machen. Das ist, wie gesagt, der Unterschied. Deswegen kann man es auf die Plattform nicht pauschalisieren, sondern es kommt immer wirklich darauf an, welches Medium, welche Zielgruppe und habe ich einen langfristigen oder kurzfristigen Ansatz.
Thorsten, letzte Frage für heute. Was denkst du, gibt es Regeln und wie sollten die aussehen, dass wir in den sozialen Medien einfacher zwischen, ich sag mal, Wahrheit und Lüge unterscheiden können oder zwischen objektiver Information und Manipulation?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Viele Medien haben auch einen sehr großen, also auch klassische Medien haben einen sehr großen Anreiz, beispielsweise Kommentare oder Einordnungen mit sozusagen mit reinen Informationen zu vermischen. Warum? Weil Kommentare und Meinungsbeiträge deutlich stärker emotionalisieren. Man muss auch sagen, dass tatsächlich sich der Journalismus da manchmal zu sehr idealisiert. Aber wenn man selbst in das Selbstverständnis beispielsweise der FAZ guckt, steht da drin, dass die Meinung prägen wollen. Also das heißt, viele Medien haben auch schon einen Drive, relevant zu sein und dort aktiv zu sein. Im Hinblick auf die sozialen Plattformen sind für mich eher zwei Dinge sinnvoll, nämlich kann ich Transparenz schaffen? Also schaffe ich Transparenz, warum mir gewisse Dinge angezeigt werden? Facebook tut das momentan beispielsweise mit seiner Pseudo-Transparenz-Offensive. Also kann ich erkennen, warum etwas mir in die Timeline gespielt wird und warum nicht? Das sind momentan zu wenig Datenpunkte, als dass ich da wirklich draus schlau werden kann. Und das andere, und da könnte man sie zu verpflichten. Und das andere wäre tatsächlich, habe ich eine Möglichkeit, meine Timeline zu bestimmen? Also sprich, habe ich eine Möglichkeit, sozusagen die Platzierungsalgorithmen in irgendeiner Art und Weise selbst als Konsument zu modifizieren und eben zu sagen, nein, ich möchte bitte, dass die Timeline beispielsweise seriell ist. Also wer hat als letztes tatsächlich gepostet, statt wer möchte die meiste Aufmerksamkeit von mir. Das wäre eine starke Eingrenzung des Geschäftsmodells und eine starke Einschränkung des Geschäftsmodells. Aber nichts anderes wird aktuell in der aktuellen Facebook-Diskussion im US-Senat diskutiert. Dass man eben sagt, die demokratiefeindlichen Mechanismen, die da eine Rolle spielen, können so einigermaßen wieder eingefangen werden. Dann, wie wir jetzt wissen, ist, dass Facebook sehr genau das Suchtpotenzial und die Toxizität der sozialen Medien kennt, sich aber in entscheidenden Bereichen dagegen entscheidet, weil sie im Zweifel ihr Geschäftsmodell fürchten. Und das ist etwas, da muss eine Gesellschaft sich überlegen, wie stark grenzt sie Marktakteure ein, die ja am Ende fast monopolistische Plattformen sind.
Aber das bedeutet dann schon, dass ich mich dann als Konsument entscheide, was kommt in meine Timeline. Aber wenn ich dann sozusagen beschließe, ich habe gar kein Interesse an objektiven Informationen, sondern ich möchte mich gerne aufregen, dann wird das weiterhin so bleiben und ich habe dann sozusagen nur eine bewusste Entscheidung für den Confirmation Bias getroffen, dass ich jetzt nur noch Meldungen
Sicher,
kriege,
also
die mich irgendwie interessieren oder mich emotional berühren.
genau, es gibt zwei Varianten, wie man das machen könnte. Man könnte es machen, okay, ihr könnt euch das in irgendeiner Art und Weise einstellen, in Einstellungen, oder man sagt sogar vielleicht per Default ist es immer eine serielle Timeline, aber ich kann sie anders modifizieren, oder man verbietet es generell. Weil das sind ja auch alles Features, die im Übrigen, das darf man nie vergessen, erst nach und nach gekommen sind. Facebook lief früher ja im Wesentlichen über Gruppen und hatte die Timeline nicht. Dann gab es einen sehr großen Design Change. Und dann wurde die Timeline eingeführt, die erst ja tatsächlich temporär gebaut war. Also so im Sinne von, wer hat als letztes gepostet? Heute ist dieses Prinzip komplett verändert und man könnte im Sinne einer Regulierung darauf einwirken. Ähnlich auch im Übrigen bei Instagram oder auch Twitter hat teilweise etwas verstecktere Features, wie man dann sinnvoll diese Interaktion ordnen kann. Die sozialen Plattformen haben kein großartiges Interesse, dass man in die Platzierungsmöglichkeiten, die natürlich auch Werbepartner anbieten, mit großen Analysedatensätzen, dass man die als Individuen einschränkt. Insofern wird das ein interessanter Prozess sein, zu beobachten, wie jetzt gerade auch die US-Regulierungsbehörde da eingreift oder eben nicht.
Sorgst du irgendwie selbst dafür, dass du dem Confirmation Bias nicht unterliegst? Hast du dich irgendwie irgendwelche Selbstbindungsmechanismen? Legst du dir Leute in deine Timeline, die Dinge posten, von denen du schon weißt, dass sie anderer Meinung sind als du?
Ja, durchaus. Also bei Twitter mache ich das durchaus auch, oder ich habe das auch bei Facebook gemacht, dass ich dann einigen Gruppen oder einigen Bereichen zugetreten bin, die mir jetzt politisch nicht unbedingt gefallen, aber ich dann trotzdem gesagt habe, ich möchte trotzdem wissen, was die Seite da tut. Das interessiert mich aber auch vor allem aus professioneller Sicht, weil ich wissen möchte, wie dort verschiedene Erzählungen oder verschiedene Narrative irgendwo eine Rolle spielen und was sind dann eigentlich so die Stereotype, auf denen dann teilweise andere politische Argumente aufgebaut sind. Zum Beispiel sehen wir das ja jetzt auch in der aktuellen Impfdiskussion. Da merkt man, dass sehr, sehr viele vorgeprägte, teilweise auch Fake-Stories am Ende zu gleichen Schlüssen kommen, wie jetzt aktuell die Impfgegner oder auch die Impfskeptiker an Argumentation fahren. Also die Kampagne von Russia Today hinsichtlich der Unsicherheit mehrfach durchgeprüfter Impfstoffe ist beeindruckend und gleichzeitig beängstigend, weil sie es geschafft haben, einen erheblichen Teil der Bevölkerung mit diesem Thema in irgendeiner Art und Weise zu verunsichern. Und das reicht ja aus, für eine Verunsicherung zu sorgen, als nur, ich muss mich irgendwie aktiv dagegen entscheiden, sondern einfach nur zu sagen, ja, dann lasse ich es an mir vorbeigehen und ich gehe jetzt nicht aktiv mich impfen. Und das sind Desinformationskampagnen, die sind rein darauf angelegt, die Gesellschaft zu spalten, und das ist nicht zu unterschätzen.
Also kann man abschließend sagen, wie so oft kommt es auf den Einzelnen an und man muss diese Medien bewusst konsumieren. Man muss wissen, dass man Teil eines Geschäftsmodells ist, wenn man das macht, dass es Menschen gibt, die Meinungen vertreten wollen, die damit Geld verdienen und Interessen vertreten. Thorsten, ich sage vielen Dank dafür. Über die Wirkungsmacht und Konstruktion von Narrativen unterhalten wir uns ein anderes Mal.
Sehr gern, sehr gern.
Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal und Grüße nach Leipzig.
Danke, bis dann.
Die Analyse hat uns also zu drei Einsichten geführt. Erstens, der Zugang zu sozialen Medien ist nicht beschränkt. Jeder kann mitmachen, das heißt, wir haben ein sehr großes Angebot an MeinungsmacherInnen, ProtagonistInnen und Menschen, die soziale Medien für ihre eigenen Interessen nutzen. Zweite ökonomische Einsicht: Unsere Aufmerksamkeit ist knapp. Wir können nicht gleichzeitig bei allen sozialen Medien aktiv sein und wir können nicht unendlich vielen Leuten in den sozialen Medien folgen. Das heißt, die ProtagonistInnen konkurrieren um unsere Aufmerksamkeit. Und sie tun das in einem exzessiven Maße, eben weil der Zugang zu Followern nicht beschränkt ist und weil die Hürden sehr niedrig sind. Es gibt ja keine Gebühren dafür, um Follower zu konkurrieren. Auch das führt dazu, dass die Konkurrenz um unsere Aufmerksamkeit so groß wird, dass die ProtagonistInnen zu Methoden greifen, die wahrscheinlich Schäden für unsere politische Debatte und unser öffentliches Meinungsklima darstellen. Dritte Erkenntnis: Die Regulierung ist gar nicht so einfach, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens sind die ProtagonistInnen, die die sozialen Medien benutzen, auch an den Schalthebeln der Macht. Parteien benutzen soziale Medien genauso wie Unternehmen und andere das tun. Und das macht es naturgemäß schwieriger für eine Regierung, die sozialen Medien einzuschränken. Schließlich profitieren die Regierungsparteien ja auch davon. Zweitens ist es schwierig, weil wir soziale Medien ja gut finden. Warum sollte man etwas verbieten, was den Leuten nutzt? Und viele Menschen möchten soziale Medien und benutzen sie als Informationsmedium. Und es hat ja einen hohen Nutzen, wenn man nur mit Dingen informiert wird, die einen auch interessieren. Insofern ist das sehr schwierig. Und was besonders schwierig ist, aus meiner Sicht, drittens, es geht ja auch um Meinungsfreiheit. Wir leben in einem Land, in dem jeder seine Meinung frei sagen kann. Jede Frau und jeder Mann. Und das ist ja ein hohes Gut. Und das gilt auch in den sozialen Medien. Und deswegen ist es so schwierig, diese Dinge zu regulieren, obwohl wir alle wissen, dass Erregungswellen nicht dazu führen, dass wir uns besser fühlen oder besser informiert sind. Wir haben noch keinen Weg gefunden, mit dieser Form von Marktversagen in den sozialen Medien umzugehen. Aber das macht das Feld auch so spannend. Das war der Freitagsökonom für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen allen. Ich bedanke mich bei Thorsten fürs Mitmachen. Und ich freue mich über Anregungen, Anmerkungen, Nachrichten, Ratings. Und neuerdings kann man den Podcast auch bewerten. Auch da freue ich mich drüber. Und sage einfach bis zum nächsten Mal, euer Freitagsökonom. Und ach ja, Mein Name ist Jan Lüken und ich bin Professor für Business Economics an der Technischen Hochschule Rosenheim am Campus Burghausen.